Gottes Wort bleibt stets wahr. Halleluja. Himmel und Erde mag brennen. Ja, an diesem Tag oder also am 8. beziehungsweise am 9. Mai ist der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Bei mir, als ich in die Schule ging, da hieß es auf Vaterländischer Krieg. Ja, und heute haben wir Muttertag sogar. Auch da wollen wir uns freuen und danken für die Zusagen, dass er uns beisteht und so weiter. Ich werde heute über außergewöhnliche Menschen sprechen. Ganz besonders eine außergewöhnliche Mensch, das ist die Mutter. So, danke Gott, wenn du noch eine Mutter hast, aber viele haben es nicht. Wir sind schon in diesem Alter manchmal fortgeschritten, was die schon bei Jesus sind, in der Herrlichkeit. Aber ich danke Gott für die Mütter, denn sie haben uns geprägt und ein Gebot, was immer Verheißung hat, du sollst Vater und Mutter ehren. Alle anderen Gebote kannst du vergessen. Dieses Gebot hat Funktion und Gültigkeit. Außergewöhnliche Menschen. Die Frage ist immer wieder, wo wäre ich, wenn ich keine Mutter hätte? Ohne Vater sind viele aufgewachsen. Der Vater ist im Krieg gefallen oder wie auch immer. Aber die Mutter hat uns getragen und ja, oft begleitet. Und in meiner Bibel heißt es, Gott hat uns zubereitet im Mutterleib. Deshalb sind Mütter so wichtig. Muttertag, ein paar Worte dazu. Das ist nicht meine ganze Predigt. Meine ganze Predigt ist außergewöhnliche Menschen. Wir sollen außergewöhnlich sein, nicht normal. Wir sind überdurchschnittlich. Praise Gott. Ja. Aber Gott hat die Mutterschaft erfunden. Und ihn interessieren die Mütter. Und er sagt, ja, Gott will uns nicht vergessen. Eine Mutter kann uns vergessen, aber Gott will uns nicht vergessen. Er will sogar besser sein als die Mütter. Er will die Mütter übertrumpfen. In aller Liebe. Und er hat den Müttern einen Güteziegel aufgedrückt. Und das bis heute. Und er hat seine Meinung noch nicht geändert. Die Mütter sind gesegnet. Und Jesus hat sich auch eine Mutter ausgesucht, die Mutter Maria. In der Bibel heißt es, und alle Frauen werden dich selig preisen, Maria. Als der Engel sie begrüßt oder als Elisabeth sie begrüßte. Jesus kam in diese Welt und er kam durch eine Mutter. Er ist nicht daher geflogen wie ein Engel. Er hätte fliegen können. Oder er hätte eine Raumkapsel nehmen können und so als ein Alien hier auf diese Welt kommen können. Nein, aber er kam durch eine Mutter auf ganz normale Art und Weise, wie jeder einzelne Mensch von uns ebenfalls. Und die Mutter Maria war eine außergewöhnliche Frau. Ich denke so vielleicht, sie war 12, 13, 14 Jahre alt. Sie war nicht älter, denn sie sagt, ich weiß von keinem Mann und ich weiß gar nichts, verstehst. Und der liebe Gott sagt, du musst dich gar nicht groß kümmern. Das wird alles automatisch gehen. Ich weiß, wie die Frauen sind, wenn sie ein Baby kriegen, dann machen sie so große Gedanken, wie wird das alles gehen. Und man nennt sogar die Schwangerschaft als andere Umstände. Ja, und Schwangerschaft ist keine Krankheit oder genauso auch das Alter, das ganze Leben ist keine Krankheit und wir nennen es andere Umstände. Es gibt heilige große Frauen in der Bibel, das ist die Sarah, die Rahel, die Hannah, die Elisabeth. Ja, das waren außergewöhnliche Frauen. Sie haben Gottes Werk getan und ohne die wäre die Sache Gottes gar nicht in diese Welt. Er hat gesorgt, dass diese Frauen oder die Frauen haben gesorgt, dass Gottes Werk passiert. Ich denke doch ganz besonders an die Mutter des Moses, Jochebed. Mose hat zwei Frauen gehabt oder zwei Mütter gehabt in seinem Leben. Jochebed war eine großartige Mutter. Sie hat das Kind empfangen und sie hat es Gott übergeben, dem Nil übergeben. Die Krokodile sollen fressen oder was auch immer ist. Nein, sie hatte genau berechnet. Die Prinzessin geht baden und um die Zeit lege ich dieses Kind in den Fluss, in die Strömung und so weiter. Und ich begebe es Gott. Ich habe von Gott empfangen und ich gebe es Gott weiter. Das ist das Einzige, was die Mütter machen können. Sie empfangen von Gott und sie geben Gott weiter. Und wir wollen auch heute wirklich Gott danken für die Mütter. Insbesondere, und ich will euch Mütter, liebe Mütter, ganz besonders danken. Die Mütter haben ein besonderes Verhältnis zu dem Menschen, zum Mann oder Frau, was auch immer ist. Und ich, selbst wenn sie nicht die Kinder ausgetragen hat, ich möchte auch andere Mütter noch erwähnen, die einfach adoptiert haben Kinder. Und Jochebed hat ihr Kind der Prinzessin abgegeben. Als das Kind abgewöhnt war, mit 10 Jahren vielleicht, entwöhnt war, wurde er der Prinzessin wieder zurückgegeben, damit er auf dem Königshof als Prinz von Ägypten aufwächst. Und diese Frau wird sogar in der Bibel selig gepriesen, eine gesegnete Ägypterin. Da wird ihr Name nicht besonders erwähnt, weil es gab ein bisschen so ein gestörtes Verhältnis Israel und Ägypten. Aber diese ägyptische Frau ist eine begnadigte Frau. Und Israel wäre ohne diese ägyptische Frau gar nicht Israel. Mose hat die Gebote empfangen, er hat die Gesetze dem Volk Gottes gegeben. Ach, er hat so viel gegeben. Ohne Moses wäre Israel gar nicht Israel. Nur in aller Liebe. Aber diese Frau hat was Großartiges getan. Eine Mutter ist Gottes Instrument. Mütter sind so Modellierer. Verstehst? Er sieht genauso. Man sagt, wenn du das Kind anguckst, er sieht aus wie sein Vater. Aber warum? Die Mutter braucht es nicht. Die Mutter kennt das Kind schon von klein an, von ersten Lebenszügen. Und die Mutter ist entscheidend für das Leben des Kindes. Wie die Mutter, wie der Vater. Verstehst? Wir tragen das Image. Und nach den Juden ging es bis Zerstörung des Tempels nach der Zerstörung des Tempels ging der Stammbaum immer von dem Vater, er ist der Sohn des oder die Tochter des und des und so weiter. Und jetzt, nach der Zerstörung des Tempels, dann heißt es, seine Mutter war die und die. Und die Mütter, bei den Königen waren die Mütter sehr wichtig, die kämpften um die Kinder. Da sind oft die Kinder so in einem Harem aufgewachsen, verstehst du, und die Mütter, der Könige, wem gehört das Kind und so weiter. Mein Sohn soll König werden. Ich denke nur an Bersheba, der David, verstehst du, obwohl sie vergewaltigt war oder verführt wurde und so weiter und das Kind so zur Welt brachte. Weißt du, Gott sorgt dafür, dass aus den Menschen was wird. Aber die Mütter waren sehr stark daran beteiligt. Die Gesundheit und die Fähigkeit und die Produktivität des Lebens hängt sehr stark von der Mütter ab. In der Tierwelt heißt es, was die Mutter nicht frisst oder nicht gegessen hat, das wird auch das Kind nicht essen. Deshalb, Raubtiere, die haben Menschen nicht gefressen, verstehst du? Und deshalb werden ja auch die Menschen verschont. Die Mutter gibt so viel weiter, diese Instinkte, diese Gefühle, was auch immer sei. Jemand hat einmal gesagt, die Hand, die die Wiege schaukelt, schaukelt die Welt. Das war diese Helena, die Mutter von Konstantin, dem großen Kaiser, der das Christentum populär mache. Mütter sind so Töpferinnen. So die formen und prägen das, obwohl wir sagen, Gott ist der Töpfer, aber eigentlich prägt die Mutter das Kind in aller Liebe, auch wenn es heute vielleicht nicht mehr so ist. Weißt du, der Staat versucht, die Kinder wegzunehmen, schon gleich in den Kindergarten, Kinderkrippe und was auch alles ist. Nein, die Mütter sollten zu Hause bleiben und die sollten das Kind aufziehen. Und die Mutter ist für das Kind und sie wird selig werden. Sie wird selig werden durch die Erziehung, durch den Empfang des Kindes. Sie wird selig werden sogar, da muss sie gar nicht groß bekehren. Sie wird selig werden, die macht so viel Stress durch. Da bleibt nicht anders übrig, was so eine Mutter durchmacht. Gute Mütter kämpfen für ihre Kinder, so wie diese Bathsheba oder wie andere, oder wie diese Helena, die kämpfte für ihren Sohn, dass er Kaiser wird. Zu den größten Vermächtnissen gehört, dass wir eine Mutter haben, dass Gott uns die Mutter geschenkt hat und wir sollen Mutter ehren, auch wenn sie nicht perfekte Mutter war. Keine Mutter, kein Vater ist perfekt. Und ich habe eine Predigt mal gehalten, also Muttertag ist auch ein Mutterbußtag, dass die Mütter sagen, oh, hätte ich bloß, hätte ich und so weiter, dies und jenes getan. Die Mütter haben ihr Bestes gegeben. Ich denke noch, die Mütter nach dem Krieg, nachdem hier dieser Krieg zu Ende war, die Trümmerfrauen, die mussten alles aufbauen. Sie haben kein leichtes Leben gehabt. Die Männer waren an der Front oder kamen nicht einmal mehr zurück und so weiter. Und sie mussten dann die Kinder allein erziehen. Und so viele haben Probleme in ihrem Leben, weil sie nur die Mutter hat keinen Vater. Man braucht beides, Vater und Mutter. Vater und Mutter braucht man. Mutterschaft, ja, das ist eine Gabe Gottes, eine Vollzeitkarriere, also Mutterschaft. Ja, ich habe im Radio gehört, gestern hieß es im Radio, bis 1977 gab es sogar ein Gesetz, dass die Frauen in der Bundesrepublik zu Hause bleiben sollen. Verstehst du, die waren nicht besser wie die Saudis irgendwo da unten. Die Frauen durften keinen Führerschein machen oder mussten immer den Mann fragen. Das war in Deutschland, in der Bundesrepublik. Und Gott sei Dank, in der DDR war das alles anders. Bisschen gleich nachdem die DDR gegründet wurde, gab es plötzlich, ja, die Frau ist gleichberechtigt. Und eigentlich erst 77 kam es in unserem Grundgesetz, dass Mann und Frau vor Gott gleichwertig sind, verstehst du, und nicht, dass sie diskriminiert werden. Du siehst also, so weit war die Gesellschaft, die Frau hat überhaupt kein Recht gehabt, aber Jesus hat die Frau aufgewertet, er ließ die Kinder kommen und die Mütter brachten ihre Kinder zum Heiland und das sollte jede anständige Mutter tun, sie sollte ihr Kind zum Heiland bringen und Gott übergeben, wie dieser Jochebed es getan hat. Die Bibel sagt uns, dass Gott uns die Kinder nicht als Last legt. Weißt, viele Menschen empfinden Kinder als eine Last oder Belastung. Ja, fang an, Kinder zu lieben. In Psalm 128, Vers 3, da heißt es, dass unsere Kinder wie Ölbäume sind, eine Pflanzung des Herrn und so weiter. Und die sitzen dann um unseren Tisch wie Ölbäume. Stell dir vor, wenn du so 8 Kinder hast. Meine Mutter hat da wir lebten noch unter dem Stalin in der Zeit, sie hat einen Orden bekommen. Plötzlich kommt der Bürgermeister, bringt ihr ein Orden, ob es Gold war, weiß ich nicht, ein Orden, weil sie 5 Kinder damals hatte, verstehst du? Sie wurde ausgezeichnet. In aller Liebe, wo werden heute Leute ausgezeichnet, dass sie Kinder zur Welt bringen? Die Ausländer, die werden uns übervölkern. Pass auf, was da kommt. Die kommen und die haben Kinder, die genieren sich nicht. Aber hier, verstehst du, wo ist das deutsche Volk? Wo sind die, die Kinder willkommen heißen? Willkommen heißen. Und da lese ich weiter hier Psalm 128 und so weiter. Und sie sitzen um den Tisch wie Ölbäume und sie sind besser als ein Vorrat an Öl und Wein und besser als Geld und Vermögen. Ja, eine Mutter zu sein ist die größte Berufung, was überhaupt eine Frau bekommen kann. Wir sitzen mit meiner Frau, sie war ein bisschen behindert, also nach der Gehirnoperation und ein bisschen Demenz, da sitzen wir am Tisch und ich habe gebetet, wir haben Andacht gehabt und dann sage ich, Heidi, wir haben so über den Sinn des Lebens gesprochen, Heidi, was war der Sinn deines Lebens? Dann setzt sie sich gerade hin und sagt, ich habe dir 4 Kinder geschenkt. Das war der Sinn des Lebens für sie. Ich habe gesagt, ja, du hast auch Gott gedient. Nein, hat sie gesagt, ich habe 4 Kinder geschenkt, das ist meine Aufgabe, ich habe meinen Auftrag erfüllt. Ja, und da erfüllen wir unseren Auftrag, verstehst du, das war der Sinn meines Lebens. Und ja, die Mutter ist die größte Partnerin Gottes, die größte Partnerin Gottes. Sie hat die ganze Welt in ihren Händen. So ein Bub, ein Mädchen, verstehst du, wenn es geboren wird, hat die ganze Welt in ihr, ja, da wird Welt schaukeln. Ich denke nur Adolf Hitler, der hat die ganze Welt fast umgebracht. 50 Millionen Soldaten sind im Krieg gefallen, im Zweiten Weltkrieg, verstehst du? Und was hat wohl die Mutter gedacht, als sie in Simbach einen Bub da bekommen hat? Ja, und die Hand, die das wie geschaukelt, schaukelt die Welt. In aller Liebe. Ich habe 2 Aussagen von 2 großen Männern, George Washington und Abraham Lincoln. Und George Washington sagte, meine Mutter war die größte und schöne Frau, die ich je gesehen habe. Alles, was ich bin, verdanke ich meiner Mutter. Ich schreibe all meinen Erfolg in meinem Leben zu, was moralisch, intellektuell und körperlich ist und so weiter, die ganze Erziehung, das schreibe ich ihr zu. Die Hand, die die Fiege geschaukelt hat, schaukelt die Welt. Und Abraham Lincoln sagte auch, war auch ein großer Mann. Alles, was ich bin oder zu sein hoffe, verdanke ich meiner Mutter. Ich erinnere mich an die Gebete meiner Mutter. Die haben mich verfolgt und mir keine Ruhe gegeben. Sie klammerten sich an mein Leben und ich konnte nicht loswerden. Die Gebete meiner Mutter. Und ich denke nur an die Mutter von John Wesley. Die hat 17 Kinder gehabt. Verstehst du? 17 Kinder. Und 2 sind bekannt. 2 Kinder von Wesleys Familie sind bekannt, John und Charles Wesley. Und der hat für alle Kinder, John Wesley erzählt, immer wieder, wenn die Mutter für ihn gebetet hat, wollte er genau wissen, was sagt die Mutter dem lieben Gott über mein Leben. Ja, die Gebete meiner Mutter, wie dieser Abraham Lincoln sagt, Sprüche Kapitel 31, Vers 28, da heißt es, die Kinder oder deine Kinder, sie stehen auf und sie preisen dich selig, Mutti. So hat Salomo von seiner Mutter gesagt, die preisen sie selig. Viele wissen nicht, was Segen ist, was der Beruf ist, was Mutterschaft ist. Ich habe dir 4 Kinder geschenkt, verstehst du? Mütter machen eine steile Karriere vor Gott. Sie werden selig beim Kinderkriegen. Das steht in der Bibel. Gleich als der liebe Gott sie aus dem Paradies vertrieben hat. Warum? Weil sie so Stress und Ärger haben. Verstehst du, mit den ganzen Lausbuben und Lausmädels, bis sie groß werden. Ja. Und eine Frau hat einmal gesagt, irgendwo, ich habe sie 9 Monate unter meinem Herzen getragen und ein Leben lang auf dem Herzen. Ein Leben lang auf dem Herzen. Mütter können Nationen bewegen und verändern, indem sie das Kind annehmen und willkommen heißen. Und sich selbst sind sie dann reich gesegnet, wenn der dann König wird, wie der Salomo, verstehst du, der Bathsheba, die eiferte um ihren Jungen. Ja, der Absalom hätte König werden sollen. Aber nein, sagt er, Nathan, hast nicht gehört, was der David gesagt hat, oder ja, was er gesagt hat, nicht David, was Gott gesagt hat, der soll hier König sein. Der hat geeifert um ihren Buben und Mütter eifern um ihren Jungen und die sagen, mein Kind soll besser haben, als ich gehabt habe. Besser, leichter, schöner, angenehmer. Oft konnten sie nicht geben, selbst sie hätten sich selbst aufgeopfert. Und Jesus segnet die Mütter und die Kinder. Und die brauchen den Segen ganz besonders. Sie sind außergewöhnliche Menschen, ausgezeichnete Menschen von Gott, ganz besonders erwählt. Die haben dich und mich ausgetragen, die Mütter. Ja, sie haben uns ausgetragen. Wir sind da. Ohne sie wären wir gar nicht hier. Und jeder kann es werden, ein Gesegneter und ein außergewöhnlicher Mensch. Und jetzt möchte ich einen Umschwung machen und möchte rübergehen auf die andere Seite. Und die andere Seite ist, du und ich, wir sind auch außergewöhnliche Menschen. Egal. Egal, was wir denken, was wir fühlen und was uns die Leute sagen, verstehst du? Auch behinderte Menschen sind außergewöhnliche Menschen. Die meisten haben gar keine Ahnung, wie ein behinderter Mensch sein kann. Auch dieser Mensch ist lebenswürdig und existenzberechtigt. Gott macht jeden Menschen außergewöhnlich. Ich denke nur an die Familie Pfaff, die haben ein behindertes Kind gehabt, verstehst du? Und die Mutter sagte mir vor gar nicht so langer Zeit, durch das Kind bin ich so gesegnet, wir haben hier so viele Vergünstigungen gehabt, sogar in Berlin, was es auch alles gewesen ist, verstehst du? Wir leben in einem Wohlfahrtsstaat, in aller Liebe. Ich habe so viel Segen gehabt und ist so anhänglich, das Kind, verstehst du? Und so liebevoll und das Kind hat Down-Syndrom gehabt. Ja, wir sind besondere Menschen, von Gott besonders erwählt und auserwählt und du gehörst zu einer auserwählten Generation, ganz besonders jetzt in dieser Zeit, in der wir leben, alles ist die Technik, die ganzen Computer, was wir haben, wir können mit der ganzen Welt kommunizieren, wir sind gesegnet, wir sind eine gesegnete Nation, nicht nur Israel damals vor langer Zeit, sondern jetzt in dieser Zeit. Verstehst du, ich muss nicht mehr Kohle hochschleppen und ich muss das nicht mehr und so weiter. Ich muss nur ein bisschen aufdrehen und so weiter. Und ich muss nur friedlich sein, damit wir immer noch Gas kriegen und nicht so verrückt sein, dass man Kriege anfängt und nicht mehr aufhört. Ja, du bist ein besonderer Mensch. Du gehörst als geistlich zu der königlichen Priesterschaft, zu der heiligen Nation. Stell dir mal vor, du bist kein Deutscher. Ich bin kein Deutscher, obwohl ich deutschen Pass habe. Ich habe mehrere Pässe gehabt zeitlang und sogar Green Card für USA und dergleichen. Aber ich gehöre der auserwählten Generation, dem heiligen Volk Gottes. Ich bin Mitglied schon der Familie Gottes im Himmel. Mein Name ist im Himmel registriert. Lob und Dank. Ja, ich bin Mitglied der Familie Gottes. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9. Ich bin kein Mitläufer. Ich bin Deutsch, ich muss Deutsch sprechen. Aber wenn ich in Amerika bin, würde ich Englisch sprechen. In aller Liebe. So viele Menschen sind Scheinheilige. Pharisäer, Mitläufer, Selbstgerechte denken, ich bin was Besonderes. Nein, Gott muss uns diesen Stempel aufdrücken. Du bist was Besonderes. Du bist ein Auserwählter. Du bist ein König, ein Prinz, ein Priester oder Priesterin. Bei Gott gibt es auch Priesterinnen in aller Liebe. Und die Heiden waren viel fortschrittlicher als das jüdische Volk. Denn die Juden haben nur Priester gehabt. Aber die Heiden haben auch Priesterinnen gehabt. Die haben Gott gedient. Sogar manchmal besser gedient als manche Männer im Alten Testament Gott gedient haben. Das waren oft viele Waschlappen. So wie dieser Eli, Prophet Eli, verstehst du? Die Jungs machten, was sie wollten. Und dergleichen. Und auch der Aaron, dieser Gott erwählte Priester, die haben fremdes Feuer geopfert. Weißt du, das ist so wichtig, dass wir nachdenken über das Leben. Ich bin sehr kritisch, auch dem jüdischen Volk. Dann manchmal sehe ich bei den Heiden, die hatten schon alles zuerst gehabt, bevor das Volk Gottes hatte, haben die Heiden das alles schon gehabt. Besondere Menschen, sie sind universell. Lasst uns nachdenken, was ist ein besonderer Mensch? Sie passen nicht in eine Rasse rein. Sie sind nicht deutsch, sie sind nicht russisch, sie sind nicht amerikanisch. Was sind sie? Sie sind außergewöhnlich, außerirdische. Ja. Sie überdauern oft Jahrhunderte. Wenn ich so besondere Menschen denke, wie John Wesley, er war wohl Methodist und hat nur eine methodistische Gruppe gegründet, aber der ist universell bis heute. Alle berufen sich auf diesen, also John Wesley aus den Heiligungsprediger, die Heiligungsbewegung gebracht hat und dergleichen. Andere Menschen haben einen anderen Auftrag gehabt und jeder Mensch, der auf diese Welt kam, hat einen besonderen Auftrag. Der eine hat einen Heilungsdienst, der andere hat einen apostolischen Dienst. Ja, und schau doch an, wir haben ja eine Mutter in der Bibel, die Mutter des Zebedäus-Buben zu zwei Jungs in der Bibel. Lieber Heiland, lass meinen Jungen links und rechts sitzen, dass sie Minister werden, diese beiden Buben, verstehst du? So eifern Mütter für auch bei Gott, dass der Herr Jesus sie segnet und dass sie Minister werden beim lieben Gott. Ja. Vollendete Heilige, das sind die besonderen Menschen, die überdauern Jahrhunderte, sie sind ihrer Zeit weit voraus. Ich denke, Wycliffe, der da lebte und diese Reformation ansetzte, da gab es keinen Martin Luther und gar nichts, verstehst. Er bringt die Bibel in das, ja, dass die Böhmen ihre Bibel lesen können. Ja, Und außergewöhnliche Menschen fallen aus dem Rahmen, in aller Liebe. Sie brauchen keinen Nobelpreis. Und eigentlich ein Nobelpreis ist ein Verbrecherpreis. Verstehst du, Nobel, der hat das Dynamit erfunden und entdeckt und dafür hat er dann sein Geld gestiftet für den Nobelpreis und dann werden die Menschen geehrt. Verstehst du, von einem Verbrecher, Entschuldigung, dass ich das sage, aber das ist, verstehst du, viele Leute denken, sie dienen Gott und machen was Gutes, einen Nobelpreis, was ist das? Du brauchst keinen Nobelpreis, um ein außergewöhnlicher Mensch zu sein. Du brauchst die Auszeichnung Gottes. Was sagt der liebe Gott über dein persönliches Leben? Ich habe schon viele Talkshows abgesagt und abgelehnt. Wie oft bin ich eingeladen worden, im Fernsehen da mitzureden bei bestimmten Sachen. Das letzte Mal, was ich war, das war im Buddhistentempel hier in Frohnau. Und da haben sie gesagt, ich muss mich vor dem Buddha die Schuhe ausziehen. Da haben sie gesagt, nee, das werde ich nicht machen. Aber die haben mich eingeladen für eine Diskussion hier hier Berliner Fernsehen. Und dann haben sie gesagt, ja, Herr Motu, du ziehst die Schuhe nicht aus vom Buddha. Verstehst du, ich musste dann draußen vor dem Tempel mich befragen und dann wieder reingehen, was sagst du und was und wieder rausgehen, was sagst du? Und so ging es hin und her. Und es war eine Diskussion hier in Berlin, als ich da anfing, verstehst du, denn die wollten zu Pfingsten eine besondere Sendung machen über Geistesbewegung und charismatische Bewegung und wir waren ein Teil dieser Bewegung hier in Berlin. Und dann war du, das zieh die Schuhe nicht aus. Ich ziehe meine Schuhe vor, wenn ich ein Stube betrete und ja, bei uns war zu Hause auch Schuhe ausziehen, wegen dem Teppich, aber nicht wegen Buddha. Ich ziehe meine Schuhe nicht wegen Buddha aus. Ich ziehe meine Schuhe aus. Ja, in Indien habe ich in vielen Versammlungen, so Konferenzen mit über 1000 Leuten, barfuß geprägt, das ist dort in und gang und gäbe, aber ich ziehe nicht beim Buddha die Schuhe aus, in aller Liebe. Verstehst du? Aber so sind die Gesetze des Menschen. Da bin ich in so viele Talkshows eingeladen worden und so weiter und ich predige lieber auf YouTube-Kanal hier und predige da das Wort Gottes weiter, anstatt mit irgendwelchen Schwätzer wie Markus Lenz und viele andere, verstehst du, die ständig einem ins Wort fallen und ständig da nur diskutieren, sobald es nicht passt, verstehst du, lenken sie gleich das Thema. Ja, ich predige göttliche Wahrheiten und ich kann sie glauben oder nicht, also das ist meine Überzeugung und ich habe gestern und vorgestern das Thema gehabt, ja, bewältige diese negativen Sachen und so weiter, denn bewältige das, was dein Leben kaputt macht und überwinde deine Hindernisse und deine Behinderung, hör diese Predigten an, es geht ums Überwinden und Menschen, die was überwinden haben und überwunden haben, das sind besondere Menschen, die was gewonnen haben, die was erreicht haben, die weitergekommen sind, das sind besondere Menschen. Wenn ich denke an manche Menschen, die Goldmedaillen gewonnen haben, die haben was erreicht, die haben was geschafft. Verstehst du, sie haben gekämpft. Und ich bin froh, dass ich solche Menschen kenne in meinem Leben. Also, ja, ich halte nicht von diesen ganzen frommen Schwätzer, sondern von Menschen, die was geleistet haben, die was gelebt haben. Und so eine Mutter hat unheimlich viel geleistet. Preis Gott. Ja, ich danke Gott. Ja, und ich will nicht irgendwie mir von Menschen mir einen Stempel aufdrücken, du bist wertvoll, du bist nicht wertvoll. Und hör auf, auch Menschen zu bewerten. Wir haben kein Recht, Menschen zu bewerten, ob er wertvoll ist oder nicht wertvoll ist. Allein der liebe Gott weiß, was wertvoll ist. Ja, selbst manche Analphabet, ich kenne einige Alphabeten, ja, die sind so wunderbare Menschen, verstehst du, die weder lesen noch schreiben können. Ich denke an unsere Lilly hier, eine Zigeunerschwester, verstehst du, die konnte nicht lesen, aber sie hat Führerschein gemacht und hat sogar Mercedes gefahren, verstehst du, ich frage mich, wie hat diese Frau, die kann nicht lesen, verstehst du, die kann ja gut rechnen, Teppiche verkaufen, das konnte sie, aber sie war eine liebevolle Schwester, verstehst du, eine sehr liebevolle Schwester, sie hat versucht, ihre Kinder zum Heilern zu bringen und sie hat es gebracht, verstehst du, und das war schön. Ich habe eine ganze Zigeunergemeinde gehabt von Romas und Sintis und ich weiß, sie hat es angefangen, diese Roma-Sinti-Gemeinde bei uns, verstehst du, jemand war von einer anderen Rasse oder vom anderen Volk und zusammen haben sie das miteinander gemanagt, dass wir die Gemeinde hatten und einfach gepredigt und ich habe die Leute lieb geworden, ja, diese Leute werden von Gott bewertet. Und sie sind alle beim Herrn jetzt, einen großen Teil. Ich danke Gott dafür. So, ich predige seit über 50 Jahren. Und, ja. Und ich habe meinen Gott kennengelernt. So, der schaut das Herz an. Nicht die Person, nicht das Äußere. Gott sieht das Herz an. Und wir gucken immer nach dem Äußeren. Ist er groß? Ist er kräftig? Ist er talentiert? Hat er eine Hornbrille? Oder was weiß ich auch noch? Verstehst du? Wie sieht der Mensch aus? Gott sieht das Herz an. Alle sieben Buben von Isai, die waren nichts Und nur der letzte, der achte da draußen auf der Weide war, dieser David ist König geworden. Das ist es, den salbst du. Und es ist so wichtig, dass wir uns vom Geist Gottes leiten und sagen, der ist wertvoll und der ist nicht wertvoll und einfach nach dieser Sache nachgehen. So ist es so wichtig, dass wir Gott kennen, Gottes Werk tun, egal was da ist, und Menschen unterstützen, so gut wir können. Ich wollte noch etwas in eigener Sache sagen. Ich habe diese Tage eine Spende nach Indien überwiesen. Die Geschwister dort in Madras haben Hochwasser gehabt. Weißt du, da hat es geregnet und geschüttet, was das Zeug hielt. Und die Gemeinde wurde überschwemmt und fast davon geschwemmt. Und ich habe ihnen ein bisschen Geld rübergeschickt, hier von der Gemeinde, damit sie sich neue Räume mieten können. Die ganzen Liederbücher, das alles ist davon geschwommen, verstehst du? Und Gott, so arbeiten wir, so dienen wir. Verstehst du? Und dieser Bruder in Indien, der dient treu seinem Gott, verstehst du? In einer Baracke hat er gedient und die ganze Baracke ist weggeschwommen. Ja, und wir dürfen unterstützen. Und wer mithelfen möchte für Indien, der darf gerne eine Spende überweisen mit dem Vermerk Indien. Und das werde ich weiterleiten, damit sie, ja, du für 1.000 Euro kannst du keine große Kirche mieten und bauen. Aber das ist schon für denen eine große Hilfe, wenn sie 1.000 Euro bekommen, verstehst du, da können sie anfangen. Aber wir möchten noch mehr und noch weiter diesen Leuten helfen und dienen, dass sie Gott dienen. Außergewöhnliche Menschen dienen Gott und nicht den Menschen. Die wollen keinen Lohn von den Menschen haben. Die bringen Opfer auch so nebenbei. Und die erfüllen Gottes Herzenswünsche. Außergewöhnliche Menschen erfüllen Gottes Herzenswünsche. Wahre Christen sind was Besonderes, sind besondere Leute, ja, sind sonderbare Leute, aber sind besondere Leute, Lob und Dank. Ja, einzigartig, einmalige Leute sind manchmal merkwürdig, verstehst du, und es ist so schön, dass die Kinder Gottes unterschiedlich sind, dass sie nicht alle aus der gleichen Schablone geschnitzt sind, sondern unterschiedlich sind. Auch das ist. Und schau doch die Kinder, jedes Kind ist anders. Und ich habe in Heilbronn einige Zwillinge in der Gemeinde gehabt. Ich konnte die Zwillinge nicht unterscheiden, aber die Mutter konnte es. Verstehst du? Die konnte es. Das wusste, das ist die und das ist die. Auch wenn sie manchmal unterschiedlich angezogen waren oder was auch immer ist. Die Mutter kennt ihr Kind, weil sie 9 Monate unter dem Herzen getragen hat. Wir sind besondere Leute, seltsame Leute manchmal als Christen. Die gehen ihren Weg, kümmern sich nicht so viel um die anderen, machen ihre Arbeit. Treu und brav, und die anderen können schwätzen, so viel sie wollen, und erzählen, was sie wollen. In 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9, da heißt es, aber ihr seid eine auserwählte Generation, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein besonderes Volk, dass ihr zum Lob dessen bereitet seid, dass ihr Gott lobt und preist und die Finsternis überwindet. Jeder Mensch ist ein kleines Lichtlein. Der kommt in diese Welt und er kann Licht sein oder kann Finsternis sein, aber die meisten Kinder bringen Freude. Also zuerst einmal, solange sie klein sind, solange sie nicht verdorben sind von der Gesellschaft. Und nun, bist du ein besonderer Mensch vor Gott? Wir sind, sagt Petrus hier, wir sind es. Das auserwählte Volk Gottes, die auserwählte Generation, nun sind wir. Wir sind besonders. Du bist aus der Dunkelheit in das wunderbare Licht Gottes gekommen, zum Lob Gottes. Und aus dem Mund der Unmündigen habe ich mein Lob zubereitet, sagt der liebe Gott. Oder der Heiland beim Einzug in Jerusalem. Aus dem Mund der Unmündigen. Wahre Christen, die loben Gott. Nicht die Pharisäer, Schriftgelehrten. Verbietet denen, dass sie nicht so schreien. Hosianna, Hosianna, Hosianna. Außergewöhnliche Menschen zeichnen sich aus, indem sie sich von anderen abheben. Als wir hier nach Berlin kamen, wir haben die Leute in Kreuzberg gefallen. Die haben blaue Haare gehabt, lila Haare gehabt, verstehst du, und so weiter. Du bist auch aus Kreuzberg. Ja, deshalb bist du eine Kreuzbergerin. Ja, verstehst? Ja, und das hat uns so gefallen, verstehst du, das Winterfeldstraße und so weiter, wo wir die Leute dann getroffen haben, am Südstern nachher, verstehst du, die bunthaarigen. Meine Kinder waren begeistert. Mama, darf ich das auch machen? Darf ich auch das machen? Ja, auffallen. Der Mensch will auffallen. Und wir sollen als besondere Menschen nicht irgendwie so, ja, von der Ferne liefern, verstehst du, was, ja, wie alle anderen auch, eine Uniform, wie in Korea, da laufen alle in einer Uniform oder wie in manchen anderen Ländern uniformiert. Nein, wir haben was Besonderes. Menschen, die Aufmerksamkeit erregen, guck mal, seine Haare, verstehst du, wie der aussieht, ist das nicht Besonderes? Ja, und wir versuchen sie normal zu machen und wir denken, wir sind normal. Verstehst du? Aber die Frage ist, wer und was ist normal? Verstehst? Vielleicht ist dieser Bub oder das Mädchen mit den bunten Haaren unterdrückt worden von zu Hause. Verstehst du? Du darfst nicht, du kannst nicht. Ja, ich habe in Stuttgart einen jungen Mann zum Herrn gebracht und so weiter. Und dann ist er nach Berlin hier weitergezogen aus bestimmten Gründen. Und ich wusste, wo der ist. Da kommt der Vater und sagt: Kannst du mir die Adresse von ein Geschäftsmann von in Stuttgart? Kannst du mir die Adresse von meinem Sohn geben? Der war ja bei euch. Du musst wissen, wo der jetzt ist. Ich habe gesagt: Ja, ich kann geben. Und dann ist er hingekommen. Der lebt in einer Kommune hier, in einer Wohngemeinschaft. Und der Vater hat ihn gebeten: Komm nach Hause. Du kriegst die Firma. Du hast ausgesorgt. Du musst doch nicht wie ein Penner da in einer Wohngemeinschaft leben. So unter Rauschgesüchtigen oder was weiß ich. Dann sagt der Papa: Das Leben, das du lebst, möchte ich nicht leben. Und so ist es auch. Verstehst du? Außergewöhnliche Menschen wollen was Besonderes. Sie wollen ihr Leben gestalten. Und der Junge war Christ. Der wollte den Heiland in diese WG reinbringen. In aller Liebe. Aber der ist nicht nach Stuttgart mehr zurückgegangen. Der Vater kam enttäuscht nach Hause. Der ist verdorben von uns worden, verstehst? Wollte mit uns nachher sogar einen Krieg anfangen und uns vor Gericht gehen. Wir würden die Menschen verdrehen, dass sie nicht mehr ins normale Leben zurückkommen. Die Frage ist, was ist ein normales Leben? Was ist ein normales Leben? Du denkst ja, wenn du morgens aufstehst, frühstückst, dein Nutella-Brot streichst und dann in der Arbeit schnell rennst, verstehst du, und dann wieder nach Hause kommst, verstehst du, und wieder die alte Routine von deinem Leben, dass es normal ist. Nein, normal ist, dass du jeden Tag was anders tust. In Amerika wurde ein Club gegründet, Überraschungsclub hieß es, dieser Club, verstehst du? Und in diesem Club konntest du Mitglied werden, dann hast du mal eine Rippe Schokolade gekriegt und dann hast du mal eine Haarlocke gekriegt und irgendwas, jeden Tag. Und man hat gewartet, was kriege ich am nächsten Tag, verstehst du? Oder was, oder nächste Woche, was, wie werde ich überrascht? Menschen wollen überrascht werden, Menschen wollen aus der Routine raus, was Außergewöhnliches und nicht nur Gott sei Dank, dass die Flüchtlinge gekommen sind, sonst würden wir heute noch immer, die Schwaben damals, die würden nur noch Nudeln und Spätzle essen und sonst gar nichts anderes, verstehst du? Aber da kam ein bisschen Kultur rein, verstehst du? Ein bisschen was anderes und der Mensch will was anderes haben, in aller Liebe. Ich habe den Schwaben das gepredigt, verstehst du? Gott sei Dank, dass wir die Flüchtlinge haben. Wir essen nicht nur Marmelade, verstehst du, nur und einen Zopf, dass wir eintauchen. Ja, so waren die Schwaben. Aber die haben Kultur reingebracht, die Flüchtlinge, die dann vom Osten kamen damals. Ja, außergewöhnliche Menschen, die erregen ihre Aufmerksamkeit und die fallen auf. Ich denke, ein ganz besonderer arroganter und nicht arroganter, außergewöhnlicher Mensch war Mutter Teresa. Ich war in Indien. Weißt du, in Indien hängen die Bilder Mutter Teresa und Jesus, so Jesus-Bilder, verstehst du? Ich habe gesagt, ihr seid Pfingstler und ihr verehrt die Mutter Teresa. Ja, das ist für uns eine besondere Frau. Und Mutter Teresa war eine besondere Frau. Ja, in Kalkutta, ich habe ihr Kloster oder ihre Einrichtung besucht, diese Dying-Klinik, die Sterbeklinik. Verstehst du, ich würde da dort nicht aushalten, ich weiß gar nicht. Und unser Lothar und Timo, die waren dort mal in der Klinik, die haben ein bisschen angeguckt, die haben gar nicht mehr gesprochen, was die dort alles gesehen haben, verstehst du, wie die Leute gepflegt worden sind, wie die behandelt worden sind, in aller Liebe, so selbstlos, verstehst du, die haben die Leute gepflegt, rausgelassen, wieder auf die Straße, 3 Wochen später kamen sie wieder rein, verstehst du, weil das nicht viel genützt hat. Aber es war eine Heilige, Albert Einstein auch, etwas ganz Besonderes, ja. Und ich danke Gott für besondere Menschen, die herausragend sind, so wie im Matterhorn in der Schweiz. Der unterscheidet sich von allen Bergen. Sonst sind alle Berge so gleich und ähnlich, aber diese Berge sind außergewöhnlich. Dieser Matterhorn hier. Was macht einen außergewöhnlichen Menschen aus? Und vor allem ist es die Körpersprache, ganz besonders, ob du dich auf die Menschen konzentrierst, auf die Menschen zugehst, wie außergewöhnliche Menschen. Und ich werde ein paar Gedanken einfach in den Raum stellen aus meiner eigenen Erfahrung. Was ist ein außergewöhnlicher Mensch? Nicht der Bildungsstand und nicht sein Geld und auch nicht seine Talente, dass er ein großer Musiker ist, verstehst du? Nein, außergewöhnliche Menschen sind ganz normale Menschen. Sie haben Selbstdisziplin, sie nehmen sich was vor und sie ziehen das durch. Auf Gedeih und Verderb. Ja, sie haben Selbstdisziplin. Sie engagieren sich. Ja, sie sind neugierig. Sie legen sich nicht fest. Sie sind flexibel. Das sind außergewöhnliche Menschen. Ja, sie haben eine eiserne Disziplin. Sonst wären sie nicht außergewöhnlich. Sonst würden sie nicht da in der Dying-Klinik arbeiten und dort Gott dienen, selbstlos dienen. Ich treffe bin in der Dying-Klinik bei Mutter Teresa und plötzlich kommt jemand auf mich zu und sagt, guten Tag, spricht Deutsch, ein Pfarrer aus Berlin, hier aus Neukölln, der hat sich dort verpflichtet, der war schon 17 Jahre dort und hat Hindu gelernt und die Sprache, damit er mit den Leuten kommunizieren kann, sagte, weißt, ich bin Pfarrer, aber hier in Neukölln, da zähle ich nur Nägel in der Kirche und hier kann ich Menschen dienen und nicht nur Nägeln. Und das sind außergewöhnliche Menschen, die nicht nur einer Sache dienen, sondern Menschen dienen. Wie auch immer. Ich denke nur an Pfarrer Bodelschwink, hier im Lobetal, was er aufgebaut hat, die Anstalt, verstehst du, dass selbst Hitler Respekt gehabt hat und er hat gesagt, diese Leute, die doof sind und ja, der hatte Hitler, wenn sie draußen rumgelaufen sind, vergaßt, aber diese Leute hat er gepflegt und er hat keinen berühren lassen. Der Hitler durfte keinen dieser Leute berühren, das sind meine Patienten, verstehst du? Und er hat dem Hitler widerstanden und Geschwister, außergewöhnliche Menschen widerstehen sogar dem Teufel und was auch immer ist, der Regierung, auch einem Hitler, einem Stalin, einem Mao Zedong, die machen nicht alles mit. Eiserne Disziplin. Sie konzentrieren sich auf das Ziel. Selbstdisziplin kann man sich nur aneignen und lernen. Ich will, das war auch gestern meine Botschaft, die Hindernisse zu durchbrechen. Man muss bereit sein, an sich selbst zu arbeiten. Das sind Menschen, die Selbstdisziplin haben. Außergewöhnliche Menschen benutzen eine Beobachtungsgabe. Sie sehen die Not. Sie sind sensibel für die Not anderer Leute. Sie sehen, hier jemand braucht Hilfe, verstehst? Hier, ja, wir haben unsere Tochter Lilian genannt, nach der Waisenmutter vom Nil in Kairo, damals Lilian Trescher. Und dieses Mädchen, Lilian Trescher, hat den Ruf gehabt nach, also Amerikanerin, einen Ruf gehabt, nach Ägypten zu gehen, aber keine Mission wollte sie einstellen. Sie haben keine Bibelschule besucht, sie haben das nicht besucht und was weiß ich. Aber die wollte unbedingt gehen. Dann hat sie sich verpflichtet, als ein Au-pair-Mädchen nach Kairo, nach Ägypten zu gehen. Und dann geht sie mal abends spazieren und sieht ein Kind unter der Brücke liegen. Dann nimmt sie das Kind mit, bringt nach Hause und ihr Boss, ihr Chef oder ihre Familie hat gesagt, du kannst nicht einfach Kinder auf der Straße aufsammeln und so weiter und dann uns nach Hause bringen. Das geht nicht. Entweder sammelst du die Kinder auf oder du verlässt uns. Und sie hat gesagt, ich verlasse euch lieber. Und dann ist sie in Ägypten geblieben. Auf eigene Kost hat die Babys die Kinder aufgesammelt, die unter der Brücke irgendwo ausgesetzt und abgesetzt waren damals. Ja, in manchen Ländern hat das Kind keinen Wert. Und diese Lilian Trescher hat die Kinder angenommen, am Schluss hat sie 1000 Kinder gehabt, Waisenkinder. Und manchmal saß sie hat erzählt, also ich habe ihre Biografie gelesen und ich war begeistert und gesagt, wenn ich eine Tochter habe, werde ich sie Lilian nennen. Ich war begeistert und sie hat gebetet und da war damals die Suez-Krise und da hat er gebetet und 1000 Leute zu speisen, das ist kein Kunststück, ist ein Kunststück, verstehst du? Ist nicht einfach. Und da betet sie und die leeren Teller waren da. Und was ist passiert? Plötzlich kommt ein Schiff vorgefahren. Sind Sie Frau Trescher? Da steht im Suezkanal eines unserer Schiffe. Wenn Sie das abladen können, können Sie alles haben, was auf dem Schiff ist. Und da waren Sie ausgesorgt. Die ganze Suezkrise waren Sie ausgesorgt. Und Sie war eine Mutter der Waisenkinder. Und Mubarak, ein ägyptischer Präsident später, war eines Ihrer Kinder, was Sie auf der Straße aufgelesen hatte. Du siehst, also es ist nicht vergeblich. Sie hat selber keine Kinder gehabt. Muss auch nicht haben. Aber sie hat 1000 Waisenkinder zeitlang gehabt in ihrem Heim. Ja. Und manchem denken, ich muss unbedingt Kinder zur Welt bringen. Nein, du kannst als Witwe 1000 Kinder haben. In aller Liebe. Ein guter Beobachter sein, die Not sehen, das Kind aufnehmen und mit nach Hause nehmen. Da wirst du etwas Besonderes, ein außergewöhnlicher Mensch. Dann kannst du gehen, sagt der. Aber sie hat wenigstens die Überfahrt gehabt nach Ägypten. Das wollte sie. Ja, und du solltest immer darüber achten, auf die Menschen, was die Not ist. Und die Not macht uns erfinderisch, macht uns außergewöhnlich, wenn wir der Not begegnen. Du möchtest vielleicht ein außergewöhnlicher Mensch werden. Schau dich um. Ja, schau dich um. David Wilkerson, ein großes Vorbild, auch für mich, auch ein außergewöhnlicher Mensch, der ist beim Heiland jetzt inzwischen, hat hier gehört, das sind einige Rauschgiftsüchtige, die werden verurteilt in Amerika, in New York, und da hat er gesagt, ich möchte denen wenigstens eine Bibel bringen, haben die wenigstens eine Bibel, und der war Landprediger und ist dann nach New York gefahren, steht da bei dem Gericht, der kommt nicht rein, alles abgeschirmt und abgesichert und so weiter. Und dann sagte ich, möchte Ihnen den Leuten nur eine Bibel geben, damit sie, wenn sie ins Gefängnis gehen, damit sie eine Bibel haben. Lies mal das Buch Kreuz und die Messerhelden. Ein spannendes Buch, eine Geschichte, wie er dann Nicky Cruz und viele andere aus der Gangs bekehrt hat. Und dann steht er da. Eigentlich hat er gar nicht davor gehabt, Teen Challenge zu gründen und an den Drogensüchtigen zu arbeiten und dergleichen. Und dann steht er da und die lassen nicht rein und sagen, was wollen Sie? Ich möchte den Leuten eine Bibel bringen. Dann nimmt ein Journalist den David Wilkerson und er sagt, was haben Sie in der Tasche? Eine Bibel. Dann zeigen Sie die Bibel und wurde mit der Bibel fotografiert und er wurde bekannt über Nacht im ganzen Land, verstehst du? Und ein außergewöhnlicher Mann ist er das geworden. Der ist seinen Weg gegangen, der sich nicht abhalten lassen. Ja, der dann blieb dann in Brooklyn, dort, wo er dann war, hat seine Gemeinde gegründet. Eine tolle Sache, eine tolle Sache. Wie wird man außergewöhnlich? Macht es. Und da kam ein Penner, verstehst du, oder ein Süchtiger vorbei, sagt aber, Pfarrer, Sie haben tolle Schuhe. Dann sagt, willst du die haben? Hat jetzt die Schuhe ausgezogen, ist barfuß weitergelaufen. Ja. Außergewöhnliche Menschen tun außergewöhnliche Dinge. Die fallen aus dem Rahmen. Und das wurde auch bekannt, verstehst du? Der Pastor geht barfuß und verschenkt seine Schuhe den Süchtigen in den USA. Du bist sowas hohen Berufen, gib dich nicht mit niedrigen Aufgaben auf, verstehst du? Ja, ob es Mutter bist oder Pastor bist oder irgendein Diener Gottes bist, wir sind für die Ewigkeit bestimmt, für die Entrückung. Ja, wir reifen durch die Verwandlungen in unserem Leben, wir werden was Außergewöhnliches. Und in der Bibel sagt, schaut ihr Ende an. Schaut ihr Ende. Wie enden solche Menschen? Gewiss, sie haben einen Unfall, sterben irgendwo in der Hospiz oder wo auch immer. Das ist nicht ausschlaggebend. Schau das Leben, was war ihr Leben? Wie haben sie Gott gedient? Gott will unsere Treue haben. Außergewöhnliche Menschen sind treue Menschen, zuverlässige Menschen, auf die kann man sich verlassen. Und Gott gibt uns nicht auf und sie machen genauso die Arbeit Gottes weiter. Sie geben die Menschen nicht auf. Wie David Wilkerson sagt, ich möchte denen noch eine Bibel mitbringen, damit sie was im Gefängnis zum Lesen haben. Ja. Mehr wollte er auch nicht. Und es ist so wichtig, Geschwister, dass wir Gottes Werk tun, wo wir sind. Und dass wir uns jeden Tag neu erneuern. Dass wir nicht mehr die Alten sind, sondern wird wir einfach das Leben ganz neu gestalten. Wir sollen kreativ sein. Außergewöhnliche Menschen, die denken anders. Sie ehren Gott und sie ehren den Menschen. Sie haben Achtung vor den Menschen, Achtung vor dem Leben, vor dem werdenden Leben. Was auch immer sei, sie bewundern die Menschen. In Hesekiel Kapitel 36, Vers 26, da lese ich, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen gewissen Geist und ich nehme von euch das versteinerte Herz aus der Brust und so weiter und ich gebe euch ein neues Herz, einen neuen Geist. Das sind außergewöhnliche Menschen, die sind originell, die haben das Herz Gottes, sie haben den Geist Gottes in ihrem Kopf, in ihrem Herzen, sie dienen Gott. Ja, sie werden da nicht irgendwie hin und her bewegt. Sie tun Gottes Arbeit. Sie machen etwas Besonderes, weil Gott es will, dass sie das tun. Weil sie im Willen Gottes sein wollen. Sie wollen nicht Menschen gefällig sein, nicht Menschen dienen, sondern sie wollen Gott dienen. Und das ist wichtig. Ich habe jetzt hier jemand, Peter Hane war das, glaube ich, im Fernsehen, eine Talksendung gesehen. Und Peter Hane, sein 50. Geburtstag wurde gefragt, wenn ich könnte $5,000 nehmen und ich könnte eine große Geburtstagsfeier machen, aber dann habe ich mich überlegt, ich mache keine Geburtstagsfeier, ich werde die $5,000 selber vernaschen. Und er hat keine Geburtstagsfeier gemacht. Weißt du, die Leute wollen vernaschen und dann denken sie nicht mehr an dich, verstehst du, an deine große Geburtstagsfeier. Ja, verstehst? Und jetzt ist er 70 geworden, werden sie auch noch eine große Geburtstagsfeier machen? Nein, sagte ich, werde nach Kalifornien gehen wieder und wieder mein Geld selber vernaschen. Und das ist, besondere Leute vernaschen ihr Geld selber. Sie füttern nicht andere Leute, verstehst du, nur einfach Gefälligkeit machen. Ja, wahre, originelle Menschen, außergewöhnliche Menschen, sie machen was Außergewöhnliches. Das ging durch die Presse, also dass der Peter Hane keine 50-jährige, also sein 50-jähriges Jubiläum feiert. Verstehst? Das vernascht er lieber selbst. Verstehst? In aller Liebe. Die leben für sich selber und die wollen selbst ihr Leben gestalten. Mittelmäßig ist das Leben, wenn du die Not nicht siehst, verstehst du, und den Menschen nicht hilfst. Gewiss, ich bin überzeugt, der Peter Hahn hat in all diesen Jahren, wo er Journalist war, viel gearbeitet und viel den Menschen gedient und viele Bücher geschrieben und viele Menschen ermutigt. Ja, das hat er gemacht. Und wir sind da, um Menschen zu ermutigen und Menschen zu dienen. Ja, es ist Gottes Wille, dass wir einfach die Arbeit machen. Es ist so wichtig, dass wir nicht lauwarm sind, sondern dass wir außergewöhnlich sind. Offenbarung Kapitel 3, Vers 14 und folgende Verse. Ich streife es nur. Und da heißt es immer wieder, ich weiß euer Werke, ich weiß, dass du... Und immer wieder heißt es, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Der liebe Gott sagt, ich weiß, ich kenne euch. Das ist, mir braucht ihr nichts vormachen, sagt er. Ich kenne euch. Und weißt du, diese sieben außergewöhnliche Gemeinden, die dachten, sie sind was ganz Besonderes. Die Gemeinde in Ephesus, die Gemeinde in Laodicea oder wo auch immer ist. Und diese Gemeinde in Laodicea sagt, ich weiß, dass ihr weder warm noch kalt seid. Und wenn ihr wenigstens eins von beiden wärt, aber ihr seid weder das eine noch das andere, weder kalt noch warm, ihr seid lauwarm. Ich will euch aus meinem Mund ausspeien. Stell mir vor, das ist das Schlimmste und Schrecklichste, wenn Gott uns rausspuckt. Will mit dem nichts zu tun haben. Ja. Mittelmäßigkeit, lauwarm, verstehst du, weder das eine noch das andere. Also ich mag Menschen, die extrem sind, extrem gottlos oder extrem gläubig, verstehst du? Weil das andere ist nur so Larifare-Zeug, Extreme. Und die Extreme ist, was bei Gott zählt. Wenn du lauwarm bist, will ich dich ausspeien aus meinem Mund. Lauwarme Liebe, lauwarme Glaube, lauwarme Hingabe, lauwarme Dienst, lauwarme Nachfolge, verstehst du, das ist alles für die Katz. Deutschland steckt voll in so Mittelmäßigkeit. Jetzt kommen wir wieder auf Deutschland zu sprechen. Ja, da ist alles reguliert, da ist alles beschnitten, begrenzt, genormt und zentralisiert. Das ist Deutschland. Verstehst du? Da kannst du nicht aus der Reihe fallen und aus der Reihe tanzen. Der Deutsche will nicht ausfallen. Als wir in St. Peter-Ording im Urlaub waren, plötzlich waren alle gelbe Socken gehabt, gelbe Regenmäntel gehabt, verstehst du? Was weiß ich, alles nur gelb, weil das damals in war, so diese gelbe Mode, verstehst du? Die gelbe Mode. Ja, und weißt du, die Menschen wollen nicht auffallen. Wir sollten wieder Mut haben zu Zivilcourage, in aller Liebe. Der Teufel hat das Image der Deutschen verdorben und versaut. Die Deutschen waren einmal das Volk der Dichter und Denker. Ja, wo sind die großen Denker? Verstehst du, wo sind die großen Denker? Deutschland und Europa ist Notstandsgebiet, verstehst du? Notstandsgebiet, eine geistliche Wüste. Wir bringen keine großen Männer wie Martin Luther oder all diese Größen, die irgendwo rausragen. Verstehst du? Martin Luther hat tausende von Predigen gehabt. Ich habe ein Buch von ihm, eine Auslegung der Psalmen. 3000 Seiten hat er beschrieben, und zwar ganz dicht. Verstehst? Und das hatte Luther gemacht. Und damals musste man jeden Buchstaben einzeln setzen. Nicht per Computer, so, verstehst du? Und wie viele Predigten hat er gehalten? John Wesley, er ist von seinem Pferd gar nicht mehr runtergestiegen. Der ist mit dem Pferd durch England geritten und gepredigt. Und der sagte einmal, also in der Kirche sogar mit dem Pferd reingeritten und saß auf seinem Pferd, ist gar nicht mehr runtergestiegen. Der war so steif schon, dass er gar nicht mehr vom Sattel richtig runtersteigen konnte. Und er sagt, mein Gaul hat mehr Leute zum Heiland kommen gesehen, wie manche Pfarrer in seinem ganzen Leben. Ja, mein Gaul. Außergewöhnliche Menschen. Wo sind sie noch? Kennst du irgendjemand? Ja. Außergewöhnliche Menschen. Ernst Mudersohn, ein evangelischer Pfarrer, der hat einmal ein Buch geschrieben, Menschen, durch die ich gesegnet worden bin. Und ich habe das Buch gelesen und habe gedacht, ich möchte gerne wissen, was für Menschen haben ihn besonders gesegnet. Und da listet er Leute auf. Da ist eine Oma, die bei seinen Versammlungen immer dabei war, als Beterin. Ja, und dann listet er den Opa auf, der ihn ermutigt hat, gib nicht auf, mach weiter, verstehst du? Menschen, durch die ich gesegnet worden bin. Denk mal über dein Leben nach. Wo sind die Menschen, die dich gesegnet haben, irgendwie, die dich ermutigt haben, die dich gestreichelt haben? Ich weiß noch, auf mein Vater, wenn ich Fehler gemacht hat mir auf die Schulter geklopft. Junge, sei nicht mutlos, bei mir war es auch so. Und wir machen den Straßeneinsatz auf dem Breitscheidplatz hier und missionieren mit einem Bruder hier und arbeiten dort. Und dann ist ein türkische Junge da, der hat so einen Mäckischnitt gehabt. Mir hat so ein Mäckischnitt mal gefallen, verstehst du? Ich habe selber mal sowas gehabt. Und dann habe ich gestreichelt. Dann sagt der Onkel nochmals. Und dann habe ich nochmals gestreichelt. Und der hat so hoch so geguckt, verstehst du? Onkel nochmals. Weißt du, hast du schon ein Kind ermutigt? Außergewöhnliche Menschen werden unvergesslich. Und sie werden nicht mehr so schnell vergessen. Die prägen sich im Gedächtnis ein. Menschen, die durch gesegnet bin, oder eine Nonne verstehst, oder Mutter Therese, oder eine Person, der du begegnet bist, so unscheinbar. Sie sind über den Durchschnitt. Und wir sollten als Christen ein Bestreben haben, wieder, ich will überdurchschnittlich sein, nicht mehr normal. Normale gibt's genug in dieser Welt. Ich will was Außergewöhnliches sein. Ja, nicht nur mittelmäßig und mitlaufen. Ja, unser Volk hat total die Bindung an Gott verloren. Und wenn du mit Gott verbunden bist, wirst du außergewöhnlich. In aller Liebe. Ja, hab deine Wurzeln in Gott und dann hast du ganz anderes Empfinden, ganz anderes Gefühl, ganz andere Sensibilität. Dass du ja heute lebst, danke Gott und deiner Mutter, aber danke Gott auch vielen anderen Menschen. Denk der Tante im Kindergarten, der Lehrerin. Und ich denke an meinem Lehrer oft, ich werde einen meiner Lehrer nicht vergessen, der war ein Kriegsveteran, hat ein Bein gehabt, aber der hat mir so viel beigebracht aus der Natur und was weiß ich. Und ich habe gerne bei ihm sogar im Garten Unkraut gejätet, weil er, ja, der hat mir so viel zu sagen gehabt, zu erzählen gehabt. Alles, was ich von der Natur ein bisschen weiß, so in meinem Leben, weiß ich von diesem Herrn Lehrer. Ja, besondere Menschen, selbst wenn sie einbeinig sind, Kriegsveteranen sind, schwer verletzt sind und so weiter. Danke Gott, dass es solche Menschen gibt. Ich will noch ein paar Sachen sagen. Ja, unsere Nation steckt in einer gewaltigen Krise und mit diesem Volk geht es bergab. 2030 oder 50, ja, 2050 glaube ich war es, da wird ein muslimischer Bundeskanzler vielleicht sein, verstehst du, weil keine Deutschen mehr nachkommen. Und wenn ich so die im Bundestag die Liste lese, wer alles im Bundestag ist, da haben wir so viele türkische Namen. Ja, wo sind die Deutschen? Verstehst du, die können nur korrupt sein. So viele verdümpeln in der Mittelmäßigkeit vor sich hin, verstehst du, die wollen sich nur die Geld schützen, nur Scheffel und dergleichen, nur Mittelmäßigkeit, werde überdurchschnittlich. Deutschland braucht eine Erweckung der Menschen, dass Menschen wieder aufstehen, wieder Reformatoren werden, jetzt Priester, Prediger oder was auch immer werden. Die Kirchen und Freikirchen sind in Deutschland schwerfällig geworden. Ja, komm nur mit einer Reform, verstehst, mit neuen Gedanken, mit neuen Ideen, da fliegst du gleich raus. Alle, du kannst heute kein Reformator mehr werden, zumindest nicht in den Kirchen, sondern außerhalb der Kirche. Verstehst du? Und deshalb, ich hätte auch evangelischer Pfarrer werden können. Aber ich bin es nicht geworden, sondern ich bin lieber in der Freikirche und ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist. In aller Liebe. Ich diene Gott nach meiner Art. Freikirchlich, verstehst du? Freie Nazarethkirche. Da sind wir. Wir müssen uns befreien von den toten Traditionen. Tote Traditionen machen uns steif. Gott hat uns ja, Mut gegeben, er will uns neu formen, neu prägen, neue Vision wieder schenken. Und außergewöhnliche Menschen sind Menschen gewesen mit einer Vision, mit einer Schau, mit einer Offenbarung. Gott hat David erhöht, und zwar weil David nach Gott getrachtet hat, Gott gefallen wollte. Er besprach sich immer wieder mit dem Herrn, er besprach sich mit Gott. Ja, Gott hat vieles in seinem Leben zugelassen. Er war kein großer Heiliger. Vergiss es, dass David großer Heiliger war. Verstehst du, manche Leute stellen den David als großen Heiligen. Der war ein Ehebrecher. Der war ein Mörder. Verstehst du, der hat Blut an seinen Händen. Aber er war groß vor Gott. Warum? Weil er, sobald er gemerkt hat, ich habe was falsch gemacht, gleich auf die Knie gegangen und Buße getan und sich vor dem Herrn gedemütigt. Und Gott hat ihm vergeben. Oder dann, ja, so viele Sachen gemacht. Was willst du? Ein Krieg? Oder Pest oder was auch immer ist, lieber ein Pest. Ich möchte lieber in die Hände Gottes fallen, als in die Hände der Menschen. Das sind außergewöhnliche Menschen, die lieber in die Hände Gottes fallen, als in die Hände der Menschen. Du kannst vieles in dieser Welt nicht verhindern. In aller Liebe, Gott lässt vieles zu. Gott hat dich in diese Welt gestellt und in deine Umgebung. Tu soll es was Besonderes sein, dass die Leute dich nicht vergessen, dass die Leute ja dich nicht ignorieren können. Wir haben eine Tante, wir haben einen Onkel in unserer Familie, die haben gebetet. Und Glaube du an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Um das geht es, nicht nur Kinder in diese Welt setzen, sondern glaube an den Herrn Jesus Christus und du und dein ganzes Haus, du wirst selig werden. Ja, versuch mit Gott zu leben. Gott ist der Herr und Gott formt und Gott prägt die Menschen, Gott bearbeitet die Menschen und Gott gibt jedem Menschen die zweite, die dritte, die vierte, die zehnte Chance. Das ist der liebe Gott in aller Liebe. Und die Herrlichkeit der zweiten Chance ist größer als die Herrlichkeit der ersten Chance. So lese ich in der Bibel. Die wird größer sein als die erste. Verstehst du? Denn der, wo nach der Krise Gott dient, der dient ganz anders dem lieben Gott. Verstehst du? Nach der Ehescheidung, wenn die Leute wieder heiraten, das habe ich so oft beobachten können in meinem Dienst, wenn die nach der Scheidung wieder heiraten, die lieben sich bis zum Schluss. Da sind sie manchmal 40 Jahre verheiratet. Ja, die zweite Chance. Und die Menschen brauchen die zweite Chance und gibt den Menschen die zweite Chance. Ich habe seit langem Probleme gehabt, Geschiedene zu trauen, aber mittlerweile habe ich keinen Skrupel. Verstehst du? Ich weiß, die haben die zweite Chance und die nutzen die zweite Chance so richtig. Ja, die bringen vielleicht Kinder mit in der Ehe, so Patchwork-Familie. Und die Familien sind glücklicher als diese ganze Ein-Kind-Familie, was auch immer sein mag, in aller Liebe. Die zweite Herrlichkeit wird größer sein als die erste Herrlichkeit vom ersten Tempel. Wir kennen den ersten Tempel, aber der zweite Tempel wird noch viel schöner sein, weil der Mensch weiß, was ich bin, das bin ich allein aus Gottes Gnade. In aller Liebe. Du magst vielleicht kritisch mir eingestellt sein, aber ich möchte einfach so sagen, verachte niemand. Und Menschen, die Gott dienen, die sind über die Situation, die überschauen die Sache und die sehen das Ende. Was ist das Ende? Jeremia 29, noch schnell ein paar Bibelstellen. Denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe Sinn, auch eine Zukunft für euch und ich will die Zukunft schenken, wie ihr es erhofft, spricht der Herr. Wie du es erhoffst. Gott will dir eine Zukunft schenken, wie du es erwartest. Dein Leben muss ein Teil des Planes Gottes sein, außerordentlich. Gott ist etwas Besonderes, was Einmaliges, etwas Heiliges. Und so soll es genau das werden, was Gott ist. Ich bin außergewöhnlich und du sollst auch außergewöhnlich sein, sagt der liebe Gott. Das ist heilig, ein anderes Wort für heilig. Ja, außergewöhnlich, einmalig. Das gibt nichts mehr, nicht mehr das zweite Mal. Du bist ein Teil des Planes Gottes und Gott hat genug für dich, Gott hat genug auch für den anderen, verstehst du, und für alle, die ganze Welt. Gott hat genug. Gott hat für jeden seiner Kinder etwas ganz Besonderes vorgesehen. Sie sollen original sein. Und jetzt arbeitet der liebe Gott an dir. So, du hast mich zubereitet im Mutterleib. Das ist vorbei. Verstehst du, schon Jahre, Jahrzehnte vorbei. Und jetzt modelliert der liebe Gott an dir, was er auch da macht. Du musst jetzt deine Identität finden. Nicht nur das Körperliche, sondern auch das Geistige und Geistliche. Dein Leben muss nach dem Plan Gottes eingesetzt werden, wie Gott es gewollt hat. Verstehst du? Manche Eltern, wenn sie Kinder in diese Welt setzen, oh, mein Sohn sollte die Firma übernehmen oder meine Tochter sollte das und das machen. Nein, Gott hat auch jetzt einen Plan für dein Leben. Jetzt hat er dich hier in diese Welt gesetzt und du solltest was Außergewöhnliches werden, etwas Außerordentliches. Ja. Und Gott gibt jetzt dir Privatunterricht, Bruder, Schwester, stell dir vor, du bist im Privatunterricht beim Gott, in der Privatschule. Bist ein Privatpatient Gottes, wenn er dich behandelt, in aller Liebe. Ab jetzt, wenn du Jesus nachfolgst und so weiter, musst du dich nicht mehr mit anderen vergleichen. Hör doch auf den großen Blödsinn, vergleich dich nicht mit anderen. Sei kein Deutscher, sei kein Amerikaner, sei nichts, verstehst du? Sei ein Mensch, wie Gott dich haben wollte. Zum Bilde Gottes hat er dich geschaffen, zu seinem Ebenbild. Und das ist außergewöhnlich sein. Ab jetzt bist du auf dem Weg, ein Original zu werden. Ab jetzt wirst du ein Kunstwerk des Herrn, verstehst du? Gott pinselt und Gott macht an dir und Gott arbeitet an dir. Du sollst ein Original Gottes werden. Ab jetzt hat Gott nur noch das Sagen in deinem Leben. Er bestimmt die Richtung oder wie das Bild aussehen sollte von dir. Bisher hat deine Mutter, deine Eltern bestimmt, was du werden solltest. Aber jetzt bestimmt Gott, was du wirst. In aller Liebe. Auch wenn du ein Lump wirst. Gott will auch Lumpen segnen. Manche würden heute nicht in der Gemeinde sitzen, wenn sie nicht einen Lump zu Hause hätten. Ja, der denen auf die Nerven geht, der streikt und bockt und boykottiert alles. Verstehst du? Gott liebt solche Menschen, die außergewöhnlich sind. Denn Gott sieht das Herz an. Gott sieht das Herz an in aller Liebe. Du hast uns zubereitet im Mutterleib und jetzt bereitest uns zu auf diesem Planeten Erde. Du prägst uns und jetzt, ich lebe doch nicht mehr, was ich will, sondern was er will, dass ich lebe. Ja, und mein Leben wird vollendet eines Tages durch die Gnade Gottes und ich werde meine Bestimmung erreichen. Jetzt hat er noch das Sagen in meinem Leben. Jetzt wird dies passieren und jenes passieren in meinem Leben, aber jetzt werde ich von Gott geprägt. Ab jetzt bestimmt er, nicht mehr die Mutter, nicht mehr der Vater. Ich ehre meine Mutter, ich ehre meinen Vater, ich ehre meine Eltern. Egal was, auch wenn du adoptiert bist, du kannst Gott ehren und Gott danken, dass sie dich aufgenommen haben in deiner Familie. Ja, das ist alles Gnade, Gnade, Gnade und weiter nichts als Gnade. Lerne mit der Gnade Gottes umzugehen und lerne vorwärts zu gehen. Erreiche deine Bestimmung. Vater, ich danke dir, dass du unser Leben erwählt hast vor Grundlegung der Welt. Du hast mich gewollt, du hast die ganzen Menschen gewollt auf der ganzen Erdenrunde und sie sind alle in deinem Willen. Und deshalb, ich segne die Menschen jetzt ganz besonders hier und ich möchte jetzt auch ganz besonders die Mütter segnen. Ich habe hier für die Mütter noch was vorbereitet, ich werde was geben. Mama ist die Größte. Mama ist die Größte. Das habe ich im Geschäft gesehen, irgendwo unterwegs. Habe ich gedacht, das muss ich alles mitnehmen für meine Schwestern. Die Mama ist die Größte. Lieber Gott, ich danke dir für die Mamas. Die sind Spezialisten. Die haben unserem Leben so viel gegeben. Und segne die Mamas. Und selbst wenn du keine Mutter hast, danke Gott, dass du eine Mutter gehabt hast. Denn die Mama ist immer noch die Größte. Die kommt gleich nach dem lieben Gott oder vor dem lieben Gott. Spielt keine Rolle, verstehst du? Aber auf jeden Fall, die ist die Größte. Gott segne euch und Gott sei mit euch. Amen.